Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Und zwar ist das die liebe Susanne Lorenz. Hallo Susanne.
Hallo Nadine.
Ja, Susanne, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Und als ich die liebe Susanne damals auf einer Geburtstagsparty kennengelernt habe, war ich total fasziniert davon, was sie mir von ihrer Arbeit erzählt hat. Und da habe ich gedacht, die liebe Susanne lade ich heute mal ein, weil das ist ein Thema, was für uns alle super wichtig ist. Und vor allem, wenn wir verstanden haben, was gewaltfreie Kommunikation ist und wie wir sie im Alltag anwenden können, uns es absolut weiterhilft im Umgang mit anderen, im Umgang mit Konflikten oder mit dem Ansprechen von Unstimmigkeiten. Und wollen wir doch erstmal überhaupt klären, Susanne, was kann man denn überhaupt darunter verstehen unter gewaltfreier Kommunikation?
Ja, super. Das ist natürlich immer die erste Frage, die man sich stellt, ne? Genau, gewaltfreie Kommunikation, da geht es letztendlich darum, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen und besonders, wenn es zum Beispiel auch um einen Konflikt geht, nicht ins Gespräch gehen mit Vorwürfen und Vorurteilen und auch nicht mit dem Ziel, wir müssen dem anderen jetzt erstmal sagen, wie die Welt eigentlich funktioniert, sondern unser Ziel ist wirklich gemeinsam erstmal herauszufinden, Mensch, woran hat es jetzt eigentlich gelegen, dass wir aufeinander so reagiert haben und wie können wir eigentlich gemeinsam nach einer Lösung suchen? Mhm. Ja, das heißt, gewaltfreie Kommunikation könnte ich jetzt noch 3 Stunden erklären. Es hat ganz viele verschiedene Facetten. Das eine oder andere werden wir sicherlich jetzt auch im Gespräch klären. Aber letztendlich ist die Hauptanwendung in der Regel beim Thema Konfliktprävention und Konfliktklärung.
Ja. Ich finde ja auch, du hast ja auch unter anderem mehrere Bücher geschrieben und Susanne hat auch das Talent, dieses Thema so wunderbar rüberzubringen. Man findet sich da auch so drin wieder, weil du immer so viele praxisnahe Beispiele auch hast. Vielleicht wollen wir direkt mal mit einem üblichen Beispiel starten. Fällt dir da gerade mal eins ein?
Ja, das ist jetzt die Frage, weil wir ja jetzt hier bei dir im Podcast auch das Thema Essen haben. Wir könnten das natürlich auch ansonsten nehmen, aber vielleicht machen wir das ansonsten auch einfach mal nacheinander. Wenn wir jetzt erstmal so ein Beispiel nehmen zum Thema Konflikte. Mhm. Du möchtest jetzt kein Beispiel aus dem Fitnessbereich, sondern ein allgemeines, oder?
Ja, genau.
Okay. Also stell dir vor, du bist Mitarbeiter und du bist am Arbeitsplatz und du hast eine Kollegin und die nervt dich, weil die zum Beispiel immer zu spät kommt.
Ja,
und du bist immer pünktlich.
Mhm.
Ja. So, man könnte das Beispiel nehmen, man könnte auch jedes andere nehmen, ja. Also die geht viel öfter zur Raucherpause, du rauchst gar nicht und du ärgerst dich darüber. Mhm. Und wenn wir jetzt gewaltvoll unterwegs sind, dann regen wir uns die ganze Zeit darüber auf und denken mal, wie blöd ist denn eigentlich der andere und warum macht er das denn? Und warum nimmt er eigentlich gar keine Rücksicht auf uns und das ist ja alles so ungerecht. Und dann kann man sich so richtig schön reinsteigern und sauer sein und seine ganze Energie da hineinstecken, dass man sich den ganzen Tag ärgert über die anderen Menschen und dass die so sind, wie sie sind.
Mhm.
So. Und wenn wir jetzt gewaltfrei unterwegs sind, dann ärgert uns das auch. Ja, also wir sehen auch zum Beispiel, da kommt jemand beispielsweise 3-mal die Woche 15 Minuten später, als der eigentliche Arbeitsbeginn ist.
Mhm.
Ja, also wir sehen schon allein den Unterschied zwischen, da kommt jemand immer zu spät und dieses konkretere, okay, wie oft in der Woche, wie viele Minuten, das ist nämlich neutraler.
Mhm.
Und wenn wir gewaltfrei unterwegs sind, dann unterstellen wir auch nicht, dass der andere das macht, weil er uns ärgern will oder was auch immer, sondern wir verstehen, dass da irgendwas dahinter steckt, von dem wir noch gar nicht wissen, was es ist.
Mhm.
Also es kann einfach jemand sein, der generell Probleme hat mit dem Aufstehen. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht jemand ist, der gerade privat irgendein Thema hat, von dem wir gar nichts wissen. Und dadurch, dass wir uns nicht so darauf versteifen, dass uns jemand etwas Böses will, gehen wir auch viel neutraler in ein Gespräch und stellen eher Fragen und sagen, Mensch, woran liegt denn das zum Beispiel? Ja. Oder je nachdem, in welchem Kontext fragen wir vielleicht auch, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, also gibt es irgendwas, was wir ändern können? Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation von einer Bekannten und bei der war das dann so, dass die dann eben auch ein Gespräch mit ihrer Chefin hatte, die eben gewaltfrei unterwegs war. Und am Ende war die Lösung, ja, sie kommt öfter zu spät, ihr fällt es schwer, so früh aufzustehen. Und die Lösung war dann, sie darf eine halbe Stunde später kommen und muss aber dafür halt eine halbe Stunde länger bleiben. Ja. Aber auf diese Lösung kommt man halt gar nicht, wenn man halt von seinem inneren, ja, ich sag mal, vom Mindset einfach der Meinung ist, man muss dem anderen jetzt erstmal erklären, dass man sich so nicht zu verhalten hat.
Also quasi wir beurteilen die Situation aus uns heraus, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was die Hintergründe dafür sind, ne?
Ja, und wir schieben auch ganz schnell immer dem anderen so ein Schuldpaar zu, ne? Und wir sehen auch ganz oft nicht, dass wir selbst auch Eigenschaften haben, die andere Leute nerven. Und in der Situation, wo der andere jetzt zum Beispiel immer zu spät kommt und ständig irgendwie rauchen geht, sehen wir halt gar nicht, dass wir auch Sachen machen, die vielleicht den anderen stören. Aber in Bezug auf das, was uns da stört, haben wir halt das Gefühl, wir sind was Besseres. Und durch diese Haltung von, na, ich würde das ja nicht machen, also ich weiß ja, wie man sich zu benehmen hat, ja, durch diese Haltung sind wir dann im Gespräch auch nicht auf Augenhöhe und der andere bekommt den Eindruck, dass wir so ein bisschen so wie die Eltern früher, so mit dem Zeigefinger oder auch die Lehrer, so du, 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 ja, und durch dieses du, du, du fühlt sich der andere einfach nicht wirklich wertgeschätzt. Ja.
Ja, absolut. Ja, spannend. Jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Ich fände ja auch noch mal ganz spannend. Susanne, magst du mal erzählen, wie du eigentlich zum Thema gewaltfreie Kommunikation überhaupt gekommen bist? Weil das ist nämlich auch eine ganz, ganz interessante Reise, die du da ja durchgemacht hast, bis du selber ja zu diesem Thema gekommen bist und auch heute so selbstbewusst durchs Leben gehst und ja auch als Trainerin, Coach und Autorin eben genau dieses Thema ja, anderen näher bringst, ne?
Ja, es ist wirklich spannend. Also ich sag mal so, ich bin jetzt 45 Jahre, ich bin seit 12 Jahren selbstständig und habe durch die Selbstständigkeit gelernt, wie man mit Konflikten umgeht und dass es gar nichts Schlimmes ist, dass es überhaupt Konflikte gibt. Und dass man, wenn man weiß, wie man sie anspricht, die eigentlich fast alle lösen kann. Natürlich nicht immer alle, aber die meisten. Und ich war aber damals, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, eben auch Führungskraft und ich war total, ja, schlechterin, Konflikte anzusprechen, aufzulösen. Und je höher ich auch gerutscht bin auf der Karriereleiter damals, desto mehr ist das natürlich aufgefallen und auch negativ auf mich zurückgefallen. Ich meine, wie kannst du denn als Führungskraft nicht konfliktfähig sein? Und immer hoffen, dass, ja, die sich irgendwie von alleine lösen. Und dadurch war irgendwann klar, ja, mein eigener Leidensdruck wurde halt immer höher, immer größer, dass ich mich auf jeden Fall irgendwie damit auseinandersetzen muss. Weil die Konflikte, die hat man ja überall im Leben und die hatte ich auch privat. Und ich war so ein People-Pleaser. Also ich wollte immer allen Leuten irgendwie das Recht machen. Ich konnte ganz schlecht Nein sagen. Ich habe eigentlich nicht auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass ich diverse körperliche Symptome auch bekommen habe und einfach mega unzufrieden war.
Ich glaube, das kennen ganz viele, ne? Dieses People-Pleasing, dass man möchte Harmonie haben, kein Streit in der eigenen Abteilung oder auf der Arbeit oder auch im Privatleben und neigt dann ganz schnell mal dazu, dann irgendwie ja mehr oder weniger zu allem Ja und Amen zu sagen, ne? Bis es halt irgendwann einfach ja nicht mehr geht.
Ja, und das ist halt, mir ist eben auch aufgefallen, während ich eben auch angestellt war, also während des Studiums angefangen damals bei Esprit und dann war ich ja mehrere Jahre auch Führungskraft und mehrere Jahre auch im Einzelhandel und mir ist einfach aufgefallen, dass kaum einer kritikfähig ist, ja, oder konfliktfähig und dass ganz viele Konflikte aus dem Weg gehen oder eben Konflikte auf eine Art und Weise ansprechen, dass es halt erst recht eskaliert. Und deswegen habe ich mir gedacht, also ich habe das gelernt. Ich ja, völlig schüchternes damals, ne, völlig schüchternes Wesen. Und ich habe das gelernt und ich habe das geschafft. Dann schaffen das andere auch. Und das war so auch mein Antrieb, sagen, Mensch, ich wünsche mir, dass die Menschen gern zur Arbeit gehen, dass sie entspannt nach Hause kommen und nicht die ganze Zeit noch die Konflikte mit sich rumtragen. Und weil wenn man das kann, und das sehe ich ja jetzt, ist das Leben einfach so viel schöner. Und deswegen möchte ich das den Menschen mitgeben. Und deswegen gibt es eben ja auch die Bücher alle für all die, die sich vielleicht auch ein Coaching oder ein Training vielleicht auch nicht leisten können.
Ja, Ja, spannend. Magst du mal ganz kurz sagen, welche Bücher du da geschrieben hast und ganz kurz auch erläutern, um was es in den Büchern geht?
Ja, das kann ich machen. Also mein Erstlingswerk, das ist Superkräfte für Führungskräfte, gewaltfreie Kommunikation im Beruf, weil bei mir schon der Fokus ist auf Anwendung am Arbeitsplatz von der gewaltfreien Kommunikation. Und letztendlich geht es dort aber nicht nur um die GFK, ne, das ist die Abkürzung, sondern es geht auch darum zu zeigen, mit welchen anderen Modellen sich das wunderbar kombinieren kann und wie du zum Beispiel auch deine Glaubenssätze auflösen kannst. Da hattest du, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu, wenn ich mich richtig erinnere. Weil natürlich das eine ist, ich lerne eine Technik oder auch ich setze mich mit der Philosophie der gewaltfreien Kommunikation auseinander. Für mich ist es eher eine Philosophie. Aber wenn ich noch blockierende Glaubenssätze habe, sowas wie ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht gut genug, dann kann das einfach dazu führen, dass man die ganzen Sachen nicht anwendet. Deswegen habe ich das in diesem Buch alles so zusammengeschnürt, dass man eben dadurch besser weiß, wie man mit Konflikten umgehen kann, wie man sie ansprechen kann.
Ja, und ich kann auch bestätigen, ich habe es ja auch selber gelesen, dass es ja auch wirklich nicht nur für Führungskräfte oder ja für den Arbeitsalltag sinnvoll ist, sondern da sind halt, wie gesagt, so praxisnahe Beispiele drin, dass man das auch fürs Privatleben oder was ich auch ganz spannend finde, weil das sehe ich ganz, ganz häufig im Umgang mit Kindern, dass da ganz oft nicht gewaltfrei kommuniziert wird. Und das liegt gar nicht daran, weil die Eltern das böse meinen, sondern das kommt halt ganz schnell, ne? Dass die Eltern vielleicht sagen, ach, du bist immer, das ist so ein Signalwort, glaube ich, ne? Immer so tollpatschig oder immer dieses oder immer jenes. Dabei stimmt das ja gar nicht. Und das hat ja auch ganz viel Potenzial, wenn man seinem Kind immer einredet, wie das Wort immer, du bist immer so und so, dass die Kinder das ja auch irgendwann verinnerlichen, ne? Und das ist ja
Genau,
auch nicht
ja.
schön, gerade wenn
So
das
entstehen auch die Glaubenssätze.
ganz
Ja, und
genau.
auch gerade, also ich meine, ich habe jetzt am Anfang kurz gewaltfreie Kommunikation erklärt, da gehört natürlich noch so viel mehr dazu. Und dieses Gewaltvolle ist zum Beispiel auch, was Eltern ja oft machen, dass sie sagen, wenn du das und das machst, dann kriegst du jetzt noch einen Nachtisch oder dann kannst du am Wochenende länger spielen mit dem Tablet oder so. Also auch dieses Arbeiten mit Bedrohung und Belohnung, ne? Oder wenn du das nicht machst, dann darfst du halt nicht mehr ans Tablet. Also das ist zum Beispiel auch gewaltvoll, weil du versuchst, den anderen zu etwas zu bringen, was du willst, über Methoden, die nicht wertschätzend sind.
Ah, ja,
Ja.
spannend.
Und letztendlich, klar, gewaltfreie Kommunikation hat auch ihre Grenzen. Es gibt auch Dinge, da kann der andere einfach nichts mitentscheiden. Egal, ob es jetzt um Kinder geht oder auch um Mitarbeiter. Es gibt gesetzliche Vorschriften, weiß nicht, Brandschutz und sowas, ne? Oder wenn du jetzt auf dem Bau arbeitest, dann gibt es keine Option, dann musst du halt einen Bauhelm tragen. Aber überall da, wo man die Option hat, ist es immer schöner, wenn ich herausfinde, was den anderen motiviert. Und das sind eben die Bedürfnisse. Und dann darauf aufbauend versuche, eine Lösung zu finden, die für beide passt. Ja, und das ist dann vielleicht jetzt am Arbeitsplatz, ist es vielleicht, was ich vorhin gebracht habe, das Beispiel, naja gut, die Person kommt dann halt eine halbe Stunde später und bleibt dafür länger. Wenn es zum Beispiel ums Rauchen geht, könnte man auch sagen, gut, bei der einen Person, die braucht es zum Entspannen, das ist okay, die darf jetzt öfter in die Pause gehen, ja, Arbeitgeber das auch in Ordnung findet. Und dafür darf der andere Mitarbeiter, dem es um Gerechtigkeit geht, eben auch öfter mal kurz in die Pause gehen. Oder vielleicht geht die Person dann sogar mal mit zum Rauchen, obwohl sie eigentlich nicht raucht, weil sie sich so auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Austausch erfüllen kann. Ja, also wenn du gewaltfrei unterwegs bist, hast du einen ganz anderen Blick auf solche Situationen, weil es nicht so sehr darum geht, irgendwie Schuld zuzuweisen, sondern eher zu verstehen, hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle die gleichen Gefühle und Bedürfnisse. Und letztendlich ist das, was uns steuert. Ja, und das wäre jetzt auch die Überleitung zu meinem zweiten Buch. Dieses Superkräfte für Führungskräfte war ja das erste. Und Superkraft Selbstfürsorge heißt das zweite Buch. Und da geht es um 45 verschiedene Übungen, die du bekommst, damit du einfach zufriedener bist mit deinem Leben. Und da habe ich einfach verschiedene Sachen zusammengestellt, die man am Arbeitsplatz machen kann, um einfach zufriedener zu werden, weil die Unzufriedenheit der Menschen, die entsteht in der Regel dadurch, dass wir manche Bedürfnisse zu sehr vernachlässigen. Und da bekommt man halt ganz viele Anregungen, was man zum Beispiel machen kann für mehr Abwechslung am Arbeitsplatz oder auch für mehr Entspannung oder Zugehörigkeit. Also 45 verschiedene Impulse sind in diesem Buch. Also für jeden was dabei. Und da hast du halt auch nicht viel Theorie, sondern da geht es wirklich hauptsächlich um die praktischen Übungen.
Oh, spannend. Das klingt gut.
Ja, das dritte Buch, das kommt jetzt, wenn alles gut geht, im Oktober.
Oh,
also gerade im Buchsatz, es wird gerade formatiert sozusagen, habe ich auch tatsächlich seit ein paar Tagen einen Verlag, der das dann verlegen wird. Und da verrate ich noch nicht den Titel. Aber es geht um, ja, wie du das schaffst, dass dich Vorwürfe nicht mehr so verletzen.
Oh, spannend. Also das heißt, wenn ich mich zwar mit gewaltfreier Kommunikation auskenne, aber mein Gegenüber, der quasi einen Konflikt mit mir hat und vielleicht noch nicht so firm ist in gewaltfreier Kommunikation, wie ich da dann richtig reagieren kann. Habe ich das
zum Beispiel, genau. Ja. Weil das natürlich auch überall passieren kann, ne? Und da sind Beispiele aus verschiedenen Kontexten mit drin. Das ist jetzt auch nicht spezifisch für Führungskräfte, ist jetzt auch nicht spezifisch für nur am Arbeitsplatz, sondern wirklich, weil manch einer kann mit Vorwürfen am Arbeitsplatz ganz gut umgehen, aber privat vielleicht nicht. Und darum geht es letztendlich zu schauen. Es hat auch oft was damit zu tun, dass unser Selbstbewusstsein nicht so gut ist. Und da gibt es eben auch Tipps dafür, wie du dann an deinem Selbstbewusstsein arbeiten kannst. Und ganz viele verschiedene Methoden, die dir helfen, sowohl außerhalb des Gespräches für mehr Entspannung zu sorgen, damit du im Gespräch entspannt bist, und aber auch praktische Tipps, was du genau im Gespräch machen kannst.
Ah, also auch eine super Vorbereitung, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, auf der Arbeit oder vielleicht auch privat Gespräche plane, wo ich weiß, die könnten schwierig werden, dann kann ich mich mit deinem Buch da ein bisschen drauf vorbereiten, ne?
Genau, ja.
Ja, wunderbar. Aber da bin ich ja schon gespannt. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, Susanne, wir hatten ja schon drüber gesprochen, du bist ja auch noch Coach und Trainerin. Was machst du da genau?
Na, als Trainerin bin ich hauptsächlich in den Firmen unterwegs und gebe Trainings mit dem Schwerpunkt wertschätzend Feedback geben oder auch, wie man wirksam delegiert. Letztendlich geht es mir darum, dass die Führungskraft mit ihrem Team einfach mehr in den Austausch kommt über die Dinge, die auch nicht so gut laufen, damit auch dort eben die Zufriedenheit steigen kann. Und im Coaching ist es oft sehr ähnlich. Im Coaching haben wir aber auch oft noch so Themen wie vom Mitarbeiter zur Führungskraft, ja, wie schafft man das, wenn man dann vielleicht sogar noch im gleichen Team auch geblieben ist. Und im Coaching gehen wir natürlich noch mal viel tiefer auch auf Glaubenssätze zum Beispiel ein, als wir das in einem Training machen, weil du natürlich im Training das nicht so individuell machen kannst wie im Coaching, vor allen Dingen, weil sich ja auch nicht jeder vielleicht so öffnen will und dann über seine, ja, Ängste und so vielleicht auch sprechen will.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, das steigert ja auch unglaublich die Produktivität, wenn man in so einem Team so eine wertschätzende Kommunikation schafft zu implementieren und halt wirklich dann auch die Knackpunkte angesprochen werden, dann können, glaube ich, alle auch viel besser miteinander arbeiten, ne, und sind dann auch am Ende produktiver. Durftest du da bei deiner Arbeit auch schon mal solche Erfahrungen machen, dass du quasi so ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Bild bekommen hast, also auch sehen konntest, wie sich das Ganze dann verbessert hat nach so einem Training?
Ja, also immer da, wo ich eben auch länger mit den Leuten unterwegs bin und ich dann ja auch im Nachgang einfach noch ganz anderen Kontakt habe, das ist immer spannend für mich, weil ich auch immer wieder anrufe und frage, wie es gelaufen. Und das ist dann schon immer schön zu hören, wenn sie auch sagen, ja, Susanne, das und das ist passiert, das und das hat sich verändert. Wenn sie auch sagen, ne, also sie haben sich das eben jetzt angewöhnt, wirklich anzusprechen, wenn sie irgendwas stört. Oder dass sie eben auch regelmäßige Meetings eingeführt haben, die sie eben vorher nicht hatten. Und deswegen bin ich ja auch kein Fan von, ich mache mal irgendwo nur so einen Trainingstag, sondern ich mache lieber immer so mehrere Module, die müssen auch gar nicht ganztägig sein, damit man da auch über einen längeren Zeitraum dran arbeiten kann. Denn wenn man seine Kommunikation verändern will, dann ist es ein Prozess, das dauert halt einfach ein bisschen.
Ja.
Und was ich aber eben auch so schön finde, gewaltfreie Kommunikation ist eben nicht nur dazu da, dass man irgendwie weniger Konflikte hat, sondern du kannst es eben auch wunderbar nutzen, um einfach dich generell selbst besser zu verstehen und auch so mehr darauf zu achten, was tut dir eigentlich gut, was tut dir nicht so gut, ja. Weil wir Menschen haben halt auch, ich sag mal so, Strategien in der Regel entwickelt, Muster, wie wir uns bestimmte Bedürfnisse erfüllen und die sind aber nicht immer unbedingt positiv, ja.
Ja.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, ach, es entspannt uns eben zu rauchen oder es entspannt uns eben, keine Ahnung, Schokolade zu essen oder es entspannt uns, Alkohol zu trinken, dann sind es alles Dinge, die eigentlich ein gutes Ziel haben, nämlich Entspannung. Die brauchen wir ja als Mensch. Aber die Dinge, die wir gewählt haben, die tragen eben dazu bei, dass es uns eher schlecht geht. Ja, vielleicht nicht, wenn wir mal rauchen, mal Alkohol trinken oder mal Schokolade essen. Aber wenn wir das im Übermaß machen, dann trägt es zu unserer eigenen Unzufriedenheit bei. Und deswegen finde ich immer spannend, wenn du also dein Verhalten verändern willst, ja, weil du abnehmen willst zum Beispiel, gesünder leben willst oder was auch immer, wenn du dir mal anschaust, was machst du eigentlich, was du ändern willst, also welches Verhalten willst du ändern und welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, also wenn du rauskriegst, du machst es für Entspannung, dann brauchst du eine andere Strategie, also ein anderes Verhalten, das auch entspannend ist. Sonst wirst du dieses Verhalten nicht loswerden.
Ja, stimmt, klingt logisch.
Und deswegen fand ich das auch spannend, jetzt bei dir im Podcast zu sein, auch wenn das natürlich mit Lifestyle zu tun hat, aber eben auch, finde ich, mit Ernährung und Abnehmen und Sport. Ja, also auch da zu gucken, wo bist du vielleicht noch in der Blockade und warum eigentlich? Und was hast du vielleicht für andere Möglichkeiten, die du gerade noch gar nicht auf dem Schirm hast? Also wie kannst du dein Verhalten verändern, wenn du noch nicht weißt, was dich motiviert? Das ist halt schwierig, ne?
Ja, und wir kennen das ja auch, oder gerade bei uns Frauen ist es ja so, wir sind ja nicht nur unterwegs mit gewaltvoller Kommunikation gegenüber anderen, sondern wir kommunizieren ja auch mit uns selber, ne? Also wenn wir vielleicht vorm Spiegel stehen, dann fällt es vielen Frauen vielleicht schwer zu sagen, ach Mensch, ich finde, das ist schön an mir und das ist schön an mir, sondern ne, oftmals ist es dann so, oh, der Bauch, oh, das oder dieses, ne? Das ist ja auch irgendwo gewaltvolle Kommunikation, wo wir einfach auch drauf achten können und müssen, wie reden wir da eigentlich mit uns selbst, ne?
Genau, deswegen finde ich eben auch gewaltfreie Kommunikation ist so viel mehr, weil es geht eben auch genau darum zu schauen, wie gehst du eigentlich mit dir selbst zum Beispiel auch um, wenn du was falsch gemacht hast? Wie gehst du mit dir um, wenn du jetzt eigentlich abnehmen willst und du isst jetzt doch was und dann bist du dann danach immer sauer und schimpfst du dich selbst und sagst sowas, ah, ich dumme Kuh, jetzt habe ich schon wieder das gegessen, eigentlich wollte ich doch abnehmen. Und das ist dann, ne? Und dann ist man so gefrustet, dass man dann doch nochmal mehr isst. Das ist halt nicht sehr wertschätzend und liebevoll. Und ich finde hier immer, also ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber ich finde halt immer diese Idee so schön, behandle dich selbst wie deine beste Freundin. Du würdest doch niemals zu deiner besten Freundin gehen und die irgendwie anmeckern, weil die jetzt doch ein Stück Schokolade zu viel gegessen hat oder würdest die niemals so beleidigen, wenn die vielleicht zugenommen hat oder so. Und das ist es, finde ich. Versuche mit dir selbst so umzugehen wie mit deiner besten Freundin. Sei liebevoll zu dir, gesteh dir deine Fehler ein, die gehören dazu. Ja, gestehst dir ein, dass du auch nur menschlich bist und dass es vielleicht auch mal passiert, dass man, weiß ich nicht trainiert hat oder auch in anderen Kontexten. Ne? Es geht jetzt nicht nur ums Abnehmen, sondern gesteh dir vielleicht auch einfach zu, dass es okay ist, dass du jetzt eigentlich an deiner Kommunikation arbeiten willst und du aber gerade trotzdem jemanden einen Vorwurf gemacht hast. Das ist vollkommen okay, das ist menschlich und das darf halt alles sein.
Ja, aber den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr schön. Das kann man sich, glaube ich, gut merken, wenn man das nächste Mal mit sich zu hart ins Gericht geht, dass man einfach mal reflektiert, okay, würde ich jetzt mit meiner besten Freundin auch so sprechen, wie ich jetzt gerade mit mir spreche?
Ja, und ich finde halt auch, das ist so schade, weil oft ist es auch so, dass wir uns zum Beispiel mehr Wertschätzung wünschen von den anderen oder mehr Anerkennung oder mehr Dankbarkeit oder auch mehr Unterstützung. Und wenn wir aber mal uns selbst reflektieren, dann stellen wir fest, dass wir das selber gar nicht tun in Bezug auf uns selbst. Ja, weil wenn man zum Beispiel dabei ist, was zu verändern und es klappt nicht gleich, dann darf man auch sich selbst gegenüber wertschätzend bleiben und auch dankbar sein für die kleinen Erfolge. Und wenn man das nämlich selber mit sich selbst nicht macht, muss man sich auch nicht wundern, wenn man das auch vom Außen nicht bekommt.
Ja, ja, naja, klar, das ist diese Spiegelarbeit auch, ne? Also so wie du ja im Inneren bist, bist du ja auch irgendwo, ja, das spiegelt sich ja irgendwie immer. Wenn du mit dir selber unzufrieden bist, ne, dann trägst du das irgendwie auch nach außen.
Ja, und ich habe das so oft auch im Coaching und dass ich einem, ne, also eigentlich kommen dann zum Beispiel die Menschen zu mir, um an ihrer Kommunikation zu arbeiten und dann merken wir aber oft, wir müssen erstmal ganz woanders ansetzen. Ja, da geht's oft um Selbstliebe auch, um Selbstbewusstsein, um Selbstfürsorge. Also überhaupt dieses, naja, eigentlich habe ich Hunger, aber ich gehe nicht in die Pause oder auch eigentlich bin ich total erschöpft, aber ich mache keine Pause, ich habe so viel zu tun. Eigentlich würde ich gerne mal öfter zum Sport gehen, aber ich mache jetzt wieder Überstunden. Also dieses, auch so im Kleinen schon allein die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, dass wir denen oft schon allein gar nicht den Platz geben. Und da fängt es eigentlich schon an. Weil wenn du da mehr auf dich achtest, dann hast du eine ganz andere Grundzufriedenheit. Und je zufriedener du mit mich bist, desto besser kannst du auch mit Konflikten umgehen.
Ja, das ist absolut logisch, ja.
Ja, deswegen dreht sich ja das zweite Buch auch um das Thema Selbstfürsorge, weil für mich ist das, also ich versuche immer in meinen Trainings und auch im Coaching eher systemisch zu arbeiten. Also nicht nur zu sagen, okay, du machst Vorwürfe, ich gebe dir jetzt Sätze, die kannst du auswendig lernen und dann sagst du die, weil das funktioniert nicht, wenn an irgendeiner anderen Stelle das noch hakt. Ja, das ist so, du gehst zum Arzt und der gibt dir Kopfschmerztabletten und die helfen auch gegen Kopfschmerzen, aber warum hast du die denn eigentlich? Ja, weil du zu wenig schläfst, weil du zu wenig trinkst, weil du irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast. Und wenn sich das nicht anschaut, dann macht man nur eine Symptombekämpfung und das will ich halt nicht.
Ja? Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel oder meine Zuhörer sich mal reflektieren und darüber nachdenken, ich bin vielleicht bei der Person immer so kritisch oder so, woran könnte das liegen, wo ist da eigentlich der tiefere Sinn, das wäre so der erste Step eigentlich in die Richtung gewaltfreie Kommunikation, ne? Dass ich vielleicht erstmal mich mit mir selber auseinandersetze, warum stört mich das jetzt so massiv an dem anderen und warum reagiere ich so, ne?
Ja, und man kann jetzt eben auch die gewaltfreie Kommunikation als Reflexionsmethode ansehen. Das sind dann 4 Schritte, die ich nutze. Das erste wäre Beobachtung. Das war das, was ich so am Anfang schon in dem Beispiel hatte. Beobachtung heißt, ich fokussiere mich eben auf Zahlen, Daten, Fakten. Ich sage eben nicht, da kommt jemand immer zu spät, sondern ich sage zum Beispiel, die Kollegin X ist in dieser Woche 2x 15 Minuten später erschienen, als der eigentliche Arbeitsbeginn ist. So.
Ja.
Ich benutze diese 4 Schritte, um mich zu reflektieren, um herauszufinden, was stört mich denn eigentlich? Und um eine Idee zu bekommen, was könnte ich jetzt tun, damit es besser wird. Der zweite Schritt wäre zu schauen, wie geht's mir jetzt eigentlich? Also wenn die Kollegin also öfter mal nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zur Arbeit erscheint, bin ich dann sauer, bin ich dann frustriert, bin ich eigentlich besorgt oder was ist das eigentlich? Und dann auch im dritten Schritt zu gucken, okay, warum habe ich eigentlich dieses Gefühl? Das liegt daran, weil aus meiner Sichtweise ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllt ist. Also geht es mir hier um Unterstützung oder um Zuverlässigkeit? Hat es in meinem Kopf vielleicht was mit Respekt zu tun? Ja, also um sich da auch mal rüber klar zu werden, was steckt da eigentlich dahinter? Und wenn ich das verstanden habe, dann überlege ich mir eine Bitte. Die Bitte hat das Ziel, dass das Bedürfnis erfüllt wird, damit, wenn mein Bedürfnis erfüllt ist, ich auch wieder angenehme Gefühle habe. Weil solange mein Bedürfnis nicht erfüllt ist, habe ich unangenehme Gefühle. Ja? Und diese Bitte könnte jetzt also direkt an die Kollegin gerichtet sein. Und das ist im ersten Gespräch vielleicht noch sowas wie, bitte komme morgen pünktlich. Das kann nach einer Weile sich entwickeln. Das könnte aber auch von Anfang an heißen, magst du mir mal sagen, woran das liegt? Ja, dass du in letzter Zeit öfter mal 15 Minuten später da gewesen bist. Ja, und da geht man eher in den Dialog. Die Bitte könnte aber auch an einen selbst gerichtet sein, wenn man zum Beispiel Beispiele hat, wo man weiß, dass man eigentlich gar nichts großartig dagegen machen kann. Könnte die Bitte auch an einen selbst gerichtet sein, dass man vielleicht loslassen muss. Ja, dass man vielleicht einfach akzeptiert, dass das immer wieder so sein wird, dass beispielsweise jemand zu spät kommt oder auch, kann sich jetzt auch auf andere Themen beziehen.
Ja.
Ja, und wenn man diese vier Schritte geht für sich als Reflexionsmittel, dann kann man entscheiden, was man davon vielleicht auch im Gespräch anspricht. Mhm. Ja, man vielleicht hingeht zur Kollegin und auch vielleicht sagt, Mensch, magst du mal erzählen, was da jetzt bei dir eigentlich gerade los ist? Und dann erzählt die Kollegin und dann versuchen wir halt im Gespräch auch herauszufinden, Mensch, was ist denn das Bedürfnis der anderen Person? Ja, was für eine Bitte hat die vielleicht auch an mich selbst? Das ist aber kein Muss, sondern ein Kann. Ja? Mhm. Könnte das als Struktur im Gespräch nehmen? Letztendlich geht es mehr darum, im Gespräch die Wahrnehmung zu schildern und herauszufinden, wie es beiden Personen geht und was vielleicht eine Lösung sein könnte.
Das finde ich super spannend, gerade weil es kann ja auch sein, ne, man ärgert sich da vielleicht wirklich ganz, ganz doll drüber, dass die Kollegin ständig zu spät kommt. Und wenn man dann aber erstmal die Beweggründe kennt und sich in den anderen hineinversetzen kann, weil, keine Ahnung, ja, irgendetwas, irgendwelche Umstände dazu geführt haben, vielleicht weil die Kollegin ihr Kind immer morgens wegbringen muss und da sind jetzt neuerdings ganz viele Baustellen oder irgendwas, was man ja nicht weiß, dass man dann auch viel mehr Verständnis hat und dann selber vielleicht auch innerlich viel offener wird für das Gespräch, ne? Weil dann vielleicht dieser Groll, den man vielleicht aufgebaut hat, aufgrund fehlender Informationen, dann vielleicht auch einfach ganz schnell verpuffen, wenn man erstmal die Hintergründe kennt.
Ja, und es kann natürlich auch sein, dass es gar keine besonderen Hintergründe gibt. Und es kann auch sein, das habe ich auch oft in Firmen, dass das den Chef das gar nicht stört. So. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Also ich bin in einem Team, die Kollegin ist immer zu spät, ja, ich bin total genervt, dem Chef ist das egal. Jetzt kann ich mein ganzes Leben mich da weiter drüber aufregen und meine Energie damit verschwenden, was mega schade ist, weil wir haben alle nur begrenzt Energie. Ja, oder wir können uns irgendwann sagen, okay, das nervt mich so sehr, ich gehe irgendwo anders hin. Und dann kann ich dir fast versprechen, dass auf der anderen Arbeitsstelle das wahrscheinlich wieder so sein wird.
Ja.
Weil ich bin fest der Meinung, dass das Universum uns einfach immer bestimmte Themen so lange schickt, bis wir das irgendwie bearbeitet haben.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung.
Ja, oder ich kann einfach sagen, okay, jetzt kommt so Byron Katie rein mit den Glaubenssätzen. Mhm. Wie lange möchtest du noch im Clinch mit der Realität liegen? Mhm. Also wie lange wünschst du dir noch von allen Menschen in deinem Umfeld, dass sie pünktlich sind? Das kannst du dir ja wünschen, aber wenn das nicht die Realität ist, dann liegst du einfach im Konflikt mit der Realität. Mhm. Und das ist einfach anstrengend.
Ja.
Und das kannst du jetzt auch wieder auf alle möglichen Themen beziehen. Also wo darf man kämpfen, wo darf man Gespräche führen und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge bessern? Und wo bist du irgendwann vielleicht auch an dem Punkt, wo du vielleicht auch einfach merken musst, das Problem sind nicht die anderen, auch wenn die auch das Problem sind, sondern das Problem ist, wie du darüber denkst. Mhm. Ja, weil die anderen nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Und die wenigsten Menschen sind komplett so, wie wir sie gerne hätten. Und die wollen ja auch, dass wir so sind, wie die uns gerne hätten. Ja, und also dann müssten wir ja rein theoretisch irgendwie in Utopia leben, damit alle Menschen immer so sind, wie alle Menschen es haben wollen. Da leben wir leider nicht.
Ja. Und ich glaube, das macht es auch einfacher, ne? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe eine Kollegin, die kommt immer zu spät und die ist einfach auch vielleicht nicht so zugänglich für Gespräche grundsätzlich. Das ist erstmal vielleicht grundsätzlich der erste Eindruck, den ich vielleicht habe von ihr, dass ich vielleicht denke, ach ja, das wird aber schwierig. Und ich glaube, gerade wenn man jemandem sehr wertschätzend entgegentritt, sind die Leute ja in der Regel auch viel offener für Kommunikation, ne? Als wenn ich jetzt sage, hey, du kommst immer zu spät, was soll das? Dann geht man ja eher auch in so eine Abwehrhaltung, ne? Aber wenn man vielleicht wirklich mit so einer Frage startet, Mensch, was ist denn gerade bei dir los? Mir ist aufgefallen, warst jetzt die Woche 2x15 Minuten zu spät. Dann, dass das vielleicht auch eher die Tür aufmacht, als sie gleich wieder zu schließen, ne?
Ja, genau. Also 15 Minuten später würde man sagen, zu spät ist nämlich auch schon eine Bewertung.
Ah ja, stimmt.
Aber gut, das, letztendlich geht es im Gespräch mehr darum, dass der andere merkt, hey, ich bin auf deiner Seite und nicht so
Ja.
sehr jetzt um die konkrete Wortwahl. Ja.
Mhm.
Aber genau, und wir haben oft genug einfach Situationen, wo der andere nicht mit uns reden will. Und das würde nämlich bedeuten, dass du Konflikte ja gar nicht lösen kannst, wenn der andere nicht mit dir redet. Und ich bin der Meinung, natürlich ist es immer schöner, wenn man miteinander redet, weil man dann ganz andere Lösungen findet. Es gibt aber auch genügend Sachen, die du machen kannst, ohne mit dem anderen zu sprechen. Ja? Und dann musst du halt immer für dich gucken, wo ist es ein Arrangieren, wo ist es ein, vielleicht auch ein Schritt auf den anderen zugehen. Und wo sagst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du musst dir eine Grenze setzen und dann setzt du auch eine Grenze. Weil viele denken ja, gewaltfreie Kommunikation heißt, ich tanze meinen Namen und ich bin immer nett und lass mir alles gefallen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht schon auch darum, dass ich das Verhalten von jemandem anderen vielleicht nicht gutheiße. Ich verstehe das vielleicht nach dem Dialog, aber ich heiße das gar nicht gut und das darf ich dem anderen auch sagen. Ich darf dem anderen ja dann auch sagen, zum Beispiel, hey, wie ist das eigentlich für mich? Ja, also für mich ist das zum Beispiel stressig, wenn der andere nicht pünktlich erscheint, weil ich zum Beispiel dann in den Zeiten mehr Arbeit habe. Ich bin zum Beispiel ja auch in den Kitas unterwegs, arbeite dort auch mit den Kita-Leitungen. Und da höre ich das ganz oft, naja, wenn die eine Kollegin zu spät kommt, dann ist die andere allein. Und dann sind das vielleicht 12, 13, 14, 15 Kinder. Und das ist natürlich ein ganz anderes Setting, als wenn ich jetzt im Büro bin und es hat keine großen Auswirkungen auf mich, wenn die Kollegin später kommt. Ja, also auch das darf man natürlich nicht vergessen, dass man immer gucken muss, was hat das Verhalten der anderen Person für Konsequenzen für mich oder vielleicht auch für die Arbeit. Und dann muss ich vielleicht das Gespräch auch ein bisschen anders gestalten. Ja, dann muss ich den anderen vielleicht auch darauf mal hinweisen, Mensch, wie ist das eigentlich für mich? Wie viel Stress habe ich eigentlich am Morgen, wenn die andere Person nicht pünktlich da ist, weil sie das vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat?
Ja, also das heißt, man darf sich dann auch ruhig dem anderen gegenüber mitteilen, dass man halt auch seine ja, Gefühle mitteilt, dass man sagt, Mensch, als du da zu spät gekommen bist, das war für mich ungünstig, weil das und das eingetreten ist.
Klar, solange du dich wohl damit fühlst. Ne? Also klar, Gefühle und Bedürfnisse haben einen großen Stellenwert in der gewaltfreien Kommunikation. Ich bin aber gar kein Freund davon, das irgendwie dogmatisch, ja, anzuwenden. Ich muss nicht auf Teufel komm raus mit jedem über meine Gefühle reden. Ich muss auch nicht jeden fragen. Immer da, wo es passt, machen wir das. Viel wichtiger finde ich, dass wir immer im Hinterkopf haben, egal was da passiert beim anderen, da stecken immer Gefühle und Bedürfnisse dahinter. Und selbst wenn ich die nicht anspreche, ja, also bestimmtes Verhalten deutet ja einfach darauf hin, dass der andere gerade gefrustet ist oder sauer, vielleicht auch traurig, ja. Und nun leben wir ja leider in einer Welt, so wie hier in Deutschland zumindest, in der, ja, Gefühle oft am Arbeitsplatz verpönt werden, dem so jetzt, Achtung, Vorurteile kommen jetzt, ja, in dem wir Frauen eigentlich nicht sauer sein dürfen und die Männer auch ihre Trauer nicht zeigen dürfen. Und das Problem ist also, dass wir dadurch schon automatisch einen Teil unserer Menschlichkeit unterdrücken und dadurch auch Probleme entstehen. Und wenn du deine Gefühle auf Dauer unterdrückst und nicht auslebst, dann kommen die halt immer intensiver zurück und das macht dann dein Leben auch kompliziert.
Ja. Oder man kennt das vielleicht auch, diese so aufgestaute Gefühle, die man nicht rauslässt, ne? Die dann
Ja.
irgendwann so brodeln wie so ein Kessel und dann kommt der Tag X und dann buh, explodiert's. Und dann wird es manchmal sehr, sehr unschön und kann dann auch vielleicht nicht wieder so hingebogen werden.
Ja, und die anderen wundern sich dann auch, wo kommt es her? Und man selber hat es aber mit auch verursacht, weil man über viele kleine Dinge, die einen stören, nicht geredet hat. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, warte nicht auf die großen Themen. Also immer wenn du irgendwas hast, was dich irgendwie stört, sprich das an, weil dann wirst du das auch noch viel wertschätzender ansprechen können, weil du hast dann noch nicht so aufgestaute Gefühle. Doch
Ja.
je länger sich das aufstaut, desto intensiver werden ja deine Gefühle und desto schwieriger wird es für dich im Gespräch auch irgendwie ruhig zu bleiben. Ja, deswegen, auch wenn du denkst, ah, oh, ist voll banal, so, was soll ich das ansprechen? Ist das nicht albern? Ja, sprich das an, ja, damit es raus ist.
Ja, und damit man es vor allem auch gerade bei Angestellten, damit man es nicht mit in den Feierabend oder womöglich ins Wochenende oder mit in den Urlaub nimmt, ne, und sich da weiter ärgert.
Na, vor allem, es kann sich ja auch nichts ändern, wenn man es nicht anspricht. Und ich höre das auch immer wieder bei mir im Training oder auch im Coaching. Ja, aber die kennen mich so gut, die müssen es doch wissen. ja, wir können Gott sei Dank nicht in die Köpfe der anderen gucken. Und was soll ich auch anderes sagen als Kommunikationstrainerin? Ja, Kommunikation hilft. Redet einfach mehr miteinander und nicht übereinander. Geht auch zu der Person, die es betrifft und redet nicht mit tausend anderen darüber, dass diese eine Person euch irgendwie nervt, frustriert oder was auch immer. Nimmt den Mut in die Hand. Das ist es doch, ja.
Ja.
Vielen fehlt der Mut und es war bei mir ja auch jahrzehntelang so. Seid mutig, traut euch. Und je häufiger ihr das ausprobiert, desto häufiger werdet ihr auch Erfolgserlebnisse haben. Und irgendwann wird es für euch ganz natürlich, einfach anzusprechen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ihr es gerne hättet.
Ja, absolut. Ja, das kennt man ja ganz oft, dass man denkt so, ach man, also das muss der doch sehen, dass das eigentlich so und so gemacht werden muss, ne? Aber wir handeln ja alle nur aufgrund unserer eigenen Erfahrung. Und ich kenne ja die Erfahrung meines Gegenübers in der Regel nicht. Es sei denn, es ist jetzt jemand, den kenne ich jetzt schon von Geburt an. Das ist aber ja in der Regel nicht der Fall, außer bei der Familie. Also weiß ich nicht, aus welchen Erfahrungen heraus er handelt oder Sachen so oder so sieht, ne?
Ja, wir kennen auch gar nicht die, ich sage immer, ne, den emotionalen Rucksack.
Ja,
Ist es eher
genau.
was Kleines, so wie so eine kleine Partytasche, oder ist es so ein riesiger Trekking-Rucksack? Und redet ja auch nicht jeder drüber und muss man ja auch nicht. Aber vielleicht weiß ich gar nicht, dass die Kollegin gerade vorher, die fängt vielleicht neu an, die war vorher vielleicht 1, 2 Jahre arbeitslos. Das hat sie natürlich nicht reingeschrieben in ihren Lebenslauf. Davor ist sie vielleicht gegangen wegen Mobbing. Zwischendurch war sie vielleicht sogar in der Therapie. Denkt sich zwar einerseits, Mensch, neuer Job, neues Glück, aber trotzdem bringt sie die Vergangenheit mit rein. Und deswegen reagiert sie vielleicht zwischendurch komisch auf uns. Ja, stellen wir vor, wir sind vielleicht so sehr unterstützend unterwegs und dann fragen wir uns, warum nimmt die das gar nicht so an? Warum ist die gar nicht so herzlich, wie wir das doch sind? Und denken dann vielleicht auch, mag die mich nicht? Und na, da können jetzt diese ganzen Geschichten in unserem Kopf losgehen. Warum ist die so unhöflich zu uns? Und wir kennen diese ganze Geschichte der anderen Person nicht. Und erfahren wir vielleicht auch nie. Es geht auch nicht darum, dass uns jeder alles erzählen muss. Ich finde einfach nur, das darf man gerne im Hinterkopf behalten, dass es eben sein kann, dass das Verhalten der anderen Person mit uns selbst überhaupt nichts zu tun hat.
Ja. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, ach oh Mensch, irgendwie ist die Kollegin heute so anders zu mir, ob das was mit mir zu tun hat. Vielleicht hatte sie aber auch einfach nur einen schlechten Start in den Tag oder es war was in ihrem Umfeld oder so. Das kann ich ja alles gar nicht wissen und beziehe das dann vielleicht auf mich.
Genau, ja.
Ja.
Man
Ja,
könnte sich aber
spannend.
in dem Moment auch stoppen. Man könnte sich fragen, Mensch, so, okay, bin ich jetzt eigentlich frustriert? Bin ich traurig? Was bräuchte ich? Bräuchte ich jetzt eher Nähe? Oder und dann kann man kurz auch überlegen, was könnte bei der anderen dahinter stecken? Und wenn es passt, sucht man das Gespräch und fragt vielleicht auch, Mensch, was ist bei dir eigentlich gerade los? Oder man macht das auch nicht und denkt, vielleicht kommt sie irgendwann auf einen zu, je nachdem, was sich passend anfühlt. Aber ich finde, so entwickeln wir einfach mehr Verständnis füreinander. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles akzeptieren, was da so passiert. Es kann auch sein, dass jemand sehr grenzwertig in seinem Verhalten wird. Dann dürfen wir das auch ansprechen und Grenzen aufzeigen. Aber überall da, wo die Dinge eben nicht grenzwertig sind, wo man auch vielleicht den anderen einfach mal so lassen kann, wie er ist, da empfehle ich das auch zu üben.
Ja, sehr gut. Ja. Ach, super. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen ersten richtig guten Einblick bekommen, ne? Und gerade wenn uns jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht ein kleines Team führen oder selber Mitarbeiter sind und sich sagen, ach Mensch, ich glaube, wir könnten die Unterstützung von Susanne mal bei uns im Team gebrauchen, weil man da vielleicht Unterstützung gebrauchen könnte, um das ein oder andere anzusprechen oder das halt einfach alles auch ein bisschen runder läuft. Dann kann man sich auch auf jeden Fall direkt an dich wenden. Ne? Du hast ja auch eine eigene Website, über die man dich finden kann. Wie heißt deine Website?
Die heißt wirksam-kommunizieren.de und da findet man alles. Da findet man die Bücher, da findet man meine Blogartikel. Also ich habe auch schon über 150 Blogartikel geschrieben. Da findet man Infos über Coaching-Training. Da kann man sich immer ein kostenloses Vorgespräch buchen und das direkt einen Kalender hinterlegt. Dann sagt, Mensch, Susanne, lass uns doch noch mal erstmal uns kennenlernen. hat man da die Möglichkeit, das auch ganz unverbindlich zu buchen. Und dann schauen wir einfach, was genau dein Thema ist und wie ich am besten unterstützen kann.
Ja, toll. Richtig super. Ja, Susanne, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben da jetzt einen richtig guten Einblick bekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon ganz doll auf dein neues Buch. Ja, magst du zum Abschluss noch unseren Hörern was mitgeben? Vielleicht noch irgendwie ein, zwei Tipps für gewaltfreie Kommunikation?
Also ich würde es vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen, weil ich habe schon ganz viele Tipps eigentlich gegeben.
Ja,
also das Erste ist tatsächlich, wenn du irgendwie merkst, dass was nicht so ist, wie du es gern hättest, dann versuch das wirklich erstmal runterzubrechen auf die Fakten. Also nicht, ne, ständig kommt da jemand zu spät, sondern wie oft ist es denn wirklich? Und das Zweite, was ich total wichtig finde, ist, achte auf deine Bedürfnisse, geh in die Pause, wenn du Hunger hast, iss was und versuch immer darauf zu achten, dass es dir auch gut geht. So, dass der andere nicht drunter leidet.
Ja, super, sehr schön.
Also nicht jeden Tag 5 Stunden in die Pause und die Kollegin darf das alleine dann schultern. Ich mache das ja nur, damit es mir gut geht. Seh, so ist es nicht gedacht.
Ja. Oh, sehr schön. Das hast du nochmal sehr schön zusammengefasst. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wir verlinken auch Susannes Website auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, dass du auch nochmal alle Informationen dort finden kannst zu Susannes Büchern und wie du sie erreichen kannst. Und ja, dann sage ich vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir auch sehr herzlich für deine Einladung.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.